Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Wir, das sind Carsten Kellermann und
Yannick Sorgatz.
Genau, und Yannick Sorgatz bekommt jetzt erstmal die goldene Blume des letzten Spieltages, denn er hat absolut richtig getippt.
In Mailand aber.
In Mailand, ach, genau.
Du bist ja so weit
des in der letzten Champions League Spieltages, sagte ich. Und in Mailand tippte er 2-2. Exakt dieses Ergebnis gab es dann auch. In Mainz gab es dann sogar noch ein Tor mehr.
Es stand 2-2
in Mainz. Es stand 2-2. Dort gab es dann aber den 3-2-Sieg von Borussia. Ich war zugegen in Mainz und habe feststellen können, dass Borussia sich sehr darüber gefreut hat. Marco Rose hat nach dem Spiel direkt die Faust geballt, hat die Säge gemacht und wirklich richtig laut und so richtig rausgerufen, wichtig, wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich das, was diesen Sieg einfach auch zusammenfasst. Borussia führte schnell, lag dann durch einige Unachtsamkeiten zurück beim punktlosen Tabellenletzten. Und dieses Spiel zu verlieren, das hätte ja schon eine relativ große Dimension gehabt. Borussia ist immerhin wer, Borussia ist Champions League-Teilnehmer. Und wenn man dann so ein Spiel verliert, wäre schon etwas schwierig geworden, das zu erklären, aber dann wurde das noch gedreht. Rose wechselte noch die Stars ein, die er bis dahin auf der Bank hatte. Jonas Hofmann gleicht per Elfmeter aus und dann kommt Matthias Ginter, der Abwehrchef, und köpft eine Hofmann-Ecke zum 3-2-Sieg ins Tor. Ja, und Rose fasst es zusammen. Wichtig.
Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an den 2-1-Sieg gegen Düsseldorf. Letzte Saison, das war ein 2-1, auch am 5. Spieltag, da ebenfalls ein Rückstand gedreht und lange nicht brilliert. Ich weiß, damals dann Thuram von der Bank gekommen, also wie am Samstag, und den Sieg damit eingewechselt, wie es so schön heißt. Und damit, ja, steht Borussia jetzt mit 8 Punkten aus 5 Spielen, auch erstmals wieder auf den Europacup-Plätzen. Das hat ja auch eine Bedeutung, die man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Damals war sie dann 2 Wochen später Tabellenführer. Das wird jetzt wahrscheinlich eng, weil Leipzig, Dortmund und die Bayern da doch ein bisschen enteilt sind. Aber ja, dieses Bild in der Tabelle sieht schon ein bisschen besser aus. Und dieses Ginter-Tor hat, wenn ich das richtig nachgezählt habe, mindestens 6 Plätze in der Tabelle gebracht. Also deswegen kann man das schon unterschreiben, dass das ein wichtiger Sieg war.
Nennt man das auch Packing?
Packing, ja. Er hat sehr viele Gegner überspielt damit.
Er hat sehr viele.
Ja, ja. Aber nicht so viele wie Florian Neuhaus. Das ist vielleicht das Einzige, was wir noch über dieses Mailand-Spiel sagen müssen. Was war das für ein Zuspiel? Also mit dem Vollspann wirklich 7 Gegner ausgeschaltet. Sicherlich der Pass der Saison bislang. Also an den wird man sich noch eine Weile erinnern.
Ja, definitiv. Also er kam ja auch wirklich aus dem Nichts. Eigentlich die perfekte Umschaltsituation. Und ich glaube, da werden selbst die größten Passspieler des Fußballs gesagt haben, ja, das kann sich sehen lassen. Neuhaus ist ja ohnehin ein Mann für spektakuläre Dinge, hat schon 2 40-Meter-Tore erzielt in seiner Karriere. Und jetzt dieser Pass, fast hätte die Hacke oder irgendein Teil des Fußes von Alassane Plea
das Zehennagel oder der Fersensporn
ins Abseits gestellt, aber das blieb dann dabei, dass es dieser Pass zählte und auch das Tor, das Jonas Hofmann dann sehr cool erzielt hat. Er lief dann ja doch einige Zeit aufs Tor zu und das ist ja so eine Situation, wo der ein oder andere dann anfängt nachzudenken und dann so lange nachdenkt, bis er nicht mehr weiß, was er machen soll. Aber Hofmann schießt den Ball ins Tor, Borussia führt 2-1 und ja, das war sicherlich die Szene des Spiels, definitiv. Und Florian Neuhaus bekommt auch dafür nur einen Scorerpunkt, aber es ist sein erster in der Champions League, bei seinem Champions League-Debüt. Und gleich dann so einen Pass hinzustellen, das zeigt einfach das hohe Niveau, auf dem Borussia unterwegs sein kann. Neuhaus, Hofmann saßen dann in Mainz auf der Bank, genauso auch wie Thuram und Plea, die auch zur Startelf in Mailand gehörten. Naja, und da hat man dann schon gemerkt, als sie reinkamen, dass Borussia auf diese Art und Weise in Mainz die Muskeln spielen ließ. Das ist ja so immer so, dass, ach, jetzt kommt auch noch der von der Bank, oh, und der, und oh nein, und der, und so weiter. Also Borussia hatte ohnehin ja schon eine starke Mannschaft aufs Feld geschickt. Eine sehr neu formierte, 5 Wechsel haben stattgefunden, aber immerhin waren da ganz viele Routiniers mit dabei. Oskar Wendt kam rein, Lars Stindl, der dann auch das Tor geschossen hat, kam rein und dem merkte man an, dass ihm dieses Tor wirklich wichtig war. Er hat ja in Mailand nicht so einen schönen Abend gehabt, zunächst auf der Bank, kommt dann rein, und wenige Sekunden später fällt der Ausgleich. Also das war für Stindl, glaube ich, eher mäßig toll, diese Italienreise. Und dann eben das Tor in Mainz. Als er dann später ausgewechselt wurde, merkte man auch, der wollte nicht runter.
Hat ja, es war auch sehr früh, es war nach 54 Minuten, genau. Das hat er sich ganz anders vorgestellt. Ja, dann kamen diese 5 Wechsel innerhalb von 18 Minuten. Ja. Also Marco Rose hat dieses Corona-Kontingent, das es ja erst seit ein paar Monaten gibt, so früh ausgeschöpft wie noch nie.
Ja.
Hat sich ja sehr eingesetzt, dass es bleibt, diese Fünferregel, hat aber auch vergangene Saison schon gar nicht so oft von ihr Gebrauch gemacht, dann eher so in der Nachspielzeit. Jetzt war es aber mal nötig. Ich fand aber gar nicht, dass es dann so unmittelbar mit den Wechseln dann so einen Switch im Spiel gab. Also es hat schon eine Zeit gedauert. Ich muss an Thuram denken, der den Handelfmeter von Hofmann rausholt. Das war 20 Minuten nach seiner Einwechslung, ja, so die erste gelungene Aktion, wo so die Präsenz dann auch mal im Strafraum hatte. Aber ja, danach, nach dem 2-2, hatte man schon das Gefühl, ja, das könnte jetzt schon noch was werden. Also ja, weil Mainz natürlich dann auch müder wird. Borussia, du hast gesagt, die Muskeln spielen dies personell. Und ja, so kam es dann auch nach einem Standard Matthias Ginter.
Ja, Standardtore sind im Moment Borussentore. Erst 2 gab es in der Bundesliga aus dem Spiel heraus. Das ist von Lars Stindl auch schön eingeleitet von Kramer und Leiner. Dann auch sehr, sehr kraftvoll abgeschlossen von Stindl, aber ja, das Spiel war irgendwie komisch zu bewerten, denn Mainz spielte eigentlich ganz gut mit, war vor dem Tor eigentlich auch relativ präsent, aber doch unbeholfen. Gladbach hat für meinen Begriff doch etwas zu viel Platz gelassen, hat Mainz dadurch immer wieder ins Spiel reingeholt, hat dadurch auch die beiden Tore dann kassiert, weil Mateta da eben die Möglichkeit bekommen hat und dann mal etwas genauer und auch etwas fester geschossen hat. Naja, und es war eigentlich unnötig nach der 1-0-Führung. Das kann man dann schon echt ein bisschen besser machen. Gut, Rose wusste natürlich, dass er immer noch einiges in der Hinterhand hat. Aber ja, wie gesagt, der Sieg war dann am Ende wichtig, denn so ein Spiel zu verlieren und möglicherweise dann auch da vom Platz zu gehen, ohne dass noch irgendwas passiert wäre, wäre schon bitter gewesen. Dann wäre Marco Rose wahrscheinlich auch seine Aufstellung um die Ohren geflogen und auch vielleicht sogar der Startelf-Einsatz des 18-jährigen Rocco Reitz, Eigengewächs seit der U9 bei Borussia. Du hast nochmal alles nachgeschaut, das war die Überraschung, würde ich schon sagen, in der Startelf.
Marc Rose hatte das ja vor anderthalb Wochen angekündigt, dass der Junge seine Bundesligaspiele machen wird. Da dachte man erstmal so an eine Einwechslung in der Schlussphase oder vielleicht dann in ein paar Monaten dann einen Startelf-Einsatz. Aber dass er jetzt da so bei dieser ersten Vollrotation mit in die Mannschaft rotiert, das war durchaus überraschend, so wie es klang auch für ihn. Aber man hat es ihm nicht angemerkt. Also er hat das gezeigt, wofür man ihn sehr gelobt hat in der Vorbereitung, wirklich sehr unbekümmert. Ich finde es allein schon cool, ihm zuzuschauen mit diesen, er hat immer diese schwarzen Schuhe an, die so oldschool-mäßig aussehen.
Ja, der Mann hat Geschmack.
Ja, genau, und dazu noch dieses schwarze Trikot mit den schwarzen Hosen. Also es hatte schon mal Stil und ja, hat dann auch eine Chance vorbereitet von Patrick Herrmann, den Lattentreffer, schön wirklich aus dem Fußgelenk da hinter die Mainzer Abwehr. Und ja, musste natürlich auch ein bisschen sich noch einfinden. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann so das erste Mal in so einem Bundesligaspiel auf dem Platz steht, dann ist alles doch ein bisschen wie mit 1,5-facher Geschwindigkeit vorgespult, selbst wenn er da schon Pflichtspiele gegen Profi-Clubs hatte. Ja, aber er hat es gut gemacht. An der Seite seines Mentors, kann man ja fast sagen, Christoph Kramer, der ihn da im bildlichen Sinne an die Hand genommen hat, nicht wirklich.
Ja. Die Doppel-6 Hand in Hand unterwegs.
Und ich finde mal, du hast gesagt, ich habe mir das mal angeguckt, wie so die Eigengewächse von Borussia sich in den vergangenen Jahren geschlagen haben. Das ist ja wirklich spannend. Ne? Ich meine, da sind jetzt Weltstars draus erwachsen, wie Marc-André Ter Stegen, Spieler, die einfach ja sehr gute Bundesliga-Karrieren wie Patrick Herrmann, Toni Janschke hingelegt haben. Auch dann Julian Korb. Ich meine, der hat auch mehr als 100 Profispiele und so. Aber ja, es gibt halt Kandidaten, wenn man sich, das könnte mal bei RP Online machen, unsere Liste der Eigengewächse anschaut, da denkt man schon, oh, Tim Rubink, 2006.
Bei
eine Halbzeit gegen den FC Schalke, der Arme, damals ja, auch ein 18-Jähriger. Und das war's dann mit der Profikarriere. Aber wir gehen davon aus, dass es das bei Rocco Reitz noch nicht gewesen ist.
Ja, ich glaube, es ist jetzt natürlich viel angenehmer, als Talent in diese Mannschaft zu kommen, die ja, abgesehen von vielen Dingen, ist die Kritik, die man im Moment, wenn man sie denn übt, an Borussia doch immer auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt. Also beispielsweise als damals Patrick Herrmann kam oder auch Toni Janschke, die kamen ja wirklich in Notsituationen als junge Kerle da rein und mussten wirklich die die heißen Kohlen aus dem Feuer holen, weil es ging immer gegen den Abstieg. Beide hatten das natürlich als Internatsbewohner, da war das Internat ja noch direkt hinter der Nordkurve, im Prinzip immer hautnah mitbekommen, was da los war, die ganzen Dramen, die sich abspielten. Und auch dann war es halt schwierig. Jetzt ist es eher schon schwieriger zu sagen, ich kann überhaupt eine Chance in diese Mannschaft reinzukommen. Borussias Niveau ist im Moment Champions League und da dann als junger Spieler reinzukommen. Wir hatten natürlich alle eher damit gerechnet, dass möglicherweise Famana Kisera der Nächste wird, der sein Trikot im berühmten Tribünengang aufhängen kann. Aber es wird nicht das Originaltrikot übrigens bei Rocco Reitz
sein. Nein, das hat er René Maric,
den Richtig, und René Maric hat das auch noch in englischer Sprache natürlich, wie es sich gehört, im Hipsterdeutsch, hat das auch noch verraten.
Englisch ist Hipsterdeutsch.
Ja, genau. Naja, in dem Bereich.
Ja, klar.
So, aber er hat es verraten, dass dieses Trikot an ihn ging, hat auch viele Worte gefunden für das Debüt von Rocco Reitz. Wahrscheinlich wurde noch kein Gladbacher Debütant mit so vielen Worten von einem Co-Trainer gefeiert im Twitter-Bereich.
Ja, Tobias Escher, der Taktikexperte, hat das im Doppelpass auch gesagt, dass das ganze Trainerteam ein großer Fan sei von Rocco Reitz. Da kann man dann vielleicht auch ahnen, dass vielleicht sein alter Spielverlagerungskollege René Maric da ein bisschen vorgeschwärmt hat.
So, und aber so oder so, Rocco Reitz hat das gut gemacht und Rocco Reitz setzt damit natürlich auch eine große Tradition fort. Das muss man sagen. Eigengewächse, einer, der auch sogar noch aus der Region kommt, aus Duisburg, lebt in Düsseldorf und spielt seit der U9, wie schon gesagt.
Hat eine Dauerkarte für die Nordkurve, das ist ja das, ja, die
das,
Storys.
Wahnsinns-Stories. Und ja, Rocco Reitz ist jetzt Bundesligaspieler, der erste übrigens, der es aus dem eigenen Stall bei Marco Rose geschafft hat, in die Bundesligamannschaft reinzukommen. Auch das sozusagen ein historischer Fakt, den man noch ansprechen darf. Und ja, also er hat seine Sache gut gemacht. Es zeigt, dass hier Spieler auch mithalten können. Und es zeigt sich aber auch, wie ich eben schon sagte, Famana Kisera, der schien weiter zu sein, wurde dann von Reitz ein bisschen überholt, baut sich gerade wieder auf, um reinzukommen. Gilt ja auch als ein großartiges Talent. Also da darf man sich mit Sicherheit auch noch freuen, wenn man ihn halt mal spielen sehen, den Famana Kisera da. Das ist wirklich schon eine Augenweide. Und von daher, da kommt noch ein bisschen was aus dem Fohlenstall. Aber jetzt kommt erstmal was ganz anderes.
Ja, die Königlichen.
Die Königlichen.
Kommen ins Rheinland nach Mönchengladbach. Zinedine Zidane im Presseraum des Borussia Parks, die, ja, ist ja die berühmteste Glatze des Weltfußballs. Als er ein großer Spieler war, war er der berühmteste Haarkranz des Weltfußballs. Na gut, ja, Pep Guardiola könnte glatzenmäßig noch ein bisschen berühmter sein, was das Trainersein angeht, aber du hast ja schon mal Zidans Bilanz angeguckt, also er gewinnt ja ungefähr alle drei Trainingseinheiten einen Titel mit Real. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, das Ganze überhaupt. Also irgendwo, wenn man diese Worte einfach mal so ausspricht, Real Madrid, Zinedine Zidane, das ist ja wie ein Monument des Fußballs. Da kommt jetzt der teuerste, wertvollste Verein, der die meisten Champions League und Landesmeistertitel gewonnen hat.
3,5 Milliarden Euro wert sein.
Wahnsinn. Und dieser ganze Verein soll allerdings auch relativ viele Schulden haben.
Ja, obwohl sie da dann ein bisschen abgebaut haben tatsächlich. Da haben die Champions League-Titel geholfen in den letzten 10 Jahren. Allein 4-mal, 3-mal in Folge sogar. Da ist man ein bisschen besser unterwegs als die großen Rivalen aus Barcelona. Aber ja, es wird natürlich schon geklotzt in Madrid.
Ja, und das, glaube ich, muss man auch, wenn man bei Real Madrid arbeitet. Deswegen Zinedine Zidane eigentlich ja eine Ikone. Aber auch der steht in der Kritik, wenn es nicht läuft. Das war zuletzt ein bisschen der Fall. Jetzt gab es natürlich den Sieg im Clásico. Im Clásico beim FC Barcelona. Noch ohne Marc-André Ter Stegen, die Katalanen. Aber ja, das ist für Real natürlich erstmal wieder richtig einen hingestellt nach dem 2-3 gegen Schachtar Donetsk am ersten Champions-League-Spieltag. Und sowas gehört sich einfach nicht für Real Madrid, das muss man ja sagen. Und nochmal, einfach um diesen Verein mal darzustellen, 97 Titel gewonnen, 34-mal spanischer Meister, 19-mal spanischer Pokalsieger, 13-mal den Landesmeisterwettbewerb gewonnen, davon 7-mal die Champions League, das neue Format. Aber immerhin gibt es eine Gemeinsamkeit mit Borussia.
haben sie gleich viele UEFA-Cups.
So ist es. Beide haben zweimal den UEFA-Cup gewonnen. Ah. Borussia hätte es ja 1980 auch zum dritten Mal schaffen können. Da stand sie auch im Finale.
1973
noch. Und 73 auch. Ja. Da war dann, FC Liverpool zu stark und 1980 die Eintracht aus Frankfurt. Das Tor von Fred Schaub damals zerstörte die Träume. Ja, aber wie gesagt, Real und Borussia haben gleich oft den UEFA-Cup gewonnen. Das ist doch schon mal was.
Ja, darauf lässt sich aufbauen.
Würde ich
auch
sagen. Und
ist ja vielleicht auch Borussias Ziel oder das Mindestziel, auf diesen Pfad einzubiegen, wo es als ein drittes Mal passieren könnte, nämlich indem man Dritter wird in dieser Gruppe und dann weitermacht in der Europa League. Aber man muss ja sagen, nach diesem ersten Spieltag, wenn man sich die Tabelle ansieht, ist diese Gruppe ja völlig offen. Also das ist jetzt das Duell Zweiter gegen Vierter am Dienstagabend, aber halt Topf 4 gegen Top 1, Borussia gegen Real. Also, wenn ich mir so alle Gruppen anschaue, diese Gruppe B, die hat es echt in sich.
Definitiv. Und dafür hat vor allem natürlich Donetsk gesorgt mit dem 3:2 im Alfredo Di Stefano, wie das Stadion heißt, in dem Real im Moment seine Spiele macht, in dem auch die spanische Nationalmannschaft spielt. Das ist sowas wie der Fohlenplatz von Real Madrid, also das Nebenstadion, wo normalerweise die zweite Mannschaft spielt.
Ja, das, und also es wäre ein Günter-Netzer-Stadion heißt.
So ungefähr. Etwa. Also ne, in Gladbach heißt es halt Fohlenstall, weil eigentlich Günter ist ja ein Fohlen und bla, bla, bla. Also im Prinzip ist der Fohlenstall heißt genauso wie Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano ist einer der ganz großen Spieler von Real Madrid aus den 50er Jahren und mit ihm wurden halt die ganzen Landesmeistertitel geholt und das ist sozusagen der Cristiano Ronaldo der Vorzeit. In diesem kleinen Stadion wird dann das Rückspiel am 9. Dezember stattfinden, aber jetzt erstmal kommt Real Madrid in den Borussia-Park, natürlich zum ersten Mal. Ich finde, Borussia hat für die drei Champions League-Jahre schon ganz gut abgeräumt, was die ganz Großen angeht.
Das Juventus ist eigentlich jetzt so, also Manchester United fehlt noch so, eigentlich aber die sind jetzt gerade nicht mehr, also die sind ja, haben eher die großen Jahre aber davor gehabt.
FC Barcelona war da, Juventus Turin war da, jetzt kommt Real Madrid,
Man Bayern City. Kommen auch
die, die Bayern waren auch schon ein paar Mal da, die haben auch schon einige Male festgestellt, dass man auch als großer Club, als Champions-League-Sieger bei Borussia Mönchengladbach verlieren kann. Und wir werden ja gleich noch über die Chancen von Borussia reden, aber jetzt wollen wir erst noch ein bisschen über die Größe von Real Madrid schwärmen. Die haben sogar eine eigene Fußballuniversität gegründet, 2006, wo man dann auch einige Studiengänge im Sportbereich belegen kann. Also Real ist wirklich einfach eine Nummer für sich und ich glaube, das ist einfach auch das los, was die Borussen am meisten begeistert. Wenn man das so hört, alleine Nico Elvedi, der davon geschwärmt hat, mal gegen Real zu spielen, weil er ja ein großer Fan und weil Ramos immer sein Vorbild gewesen ist, wird er nun gegen ihn spielen. Marco Rose auch, Sergio Ramos, also von daher,
aber das ist schon was. Ich finde, kadermäßig, so seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo, fehlt ja die ganz exponierte Figur, also Sergio Ramos ist jetzt so im Prinzip der so die Rolle des Anführers, des Gesichtes da nimmt, also wir haben ja, ne, als wir überlegt haben, hat der Auslosung, wen nehmen wir da im Foto, da haben wir Sergio Ramos genommen, weil er da jetzt das Real von heute verkörpert, ist aber halt auch weit über 30, wie viele Spieler im
34.
Kader, ne, Luka Modric, Karim Benzema, Marcelo, selbst Toni Kroos mittlerweile 30, man soll es nicht glauben. Deswegen ist es dann marktwertmäßig gar nicht mal jetzt eine Liga über Inter. Also
nehmen wir doch Nico Elvedi. Also ja. Er hat einen Marktwert von 30 Millionen, Ramos hingegen noch bei 14 Millionen. Also Elvedi.
Ja, das ist der Wiederverkaufswert nicht mehr so groß, glaube ich, wenn man sich jetzt Sergio Ramos holen
aber
würde.
Da muss ich jetzt auch nochmal, dieser Ramos, was ist das für eine Figur? Also Marco Rose hat das gesagt, ein Spielentscheider, der räumt hinten auf, macht vorne die Tore, hat jetzt auch das 2:1 Führungstor im Klassiko per Elfmeter erzielt, war ja vorher verletzt, gab es dann auch direkt 3 Niederlagen. Also der Typ ist echt der Kracher, das kann man nicht anders sagen.
Irgendwie natürlich ist ihm das Bartöl ausgegangen, er hat jetzt so ein Bart wie heißt der Film mit Leonardo DiCaprio, wo er da im Wald lebt.
Ja,
genau. The Revenant.
The Revenant,
ja, genau. Also sieht er jetzt gerade ein bisschen ausgucken, ob er sich da noch eindeckt. Also sehr, sehr, sehr wild. Aber ja, im Klassiko dann auch per selbst herausgeholtem Elfmeter. Ja, da leicht im Wohlwollen des Videoassistenten. Aber er verwandelt ihn dann und geht voran.
Ja, und ich glaube, er steht auch wirklich für diese großen Erfolge von Real Madrid der Neuzeit. Und ich erinnere mich, als damals Puyol beim FC Barcelona aufgehört hat, so eine Figur dann zu verlieren, das wird schon eine ganz schöne Geschichte sein. Und ich meine, hier in Gladbach war es damals auch ein Martin Stranzl, auch ein Abwehrchef mit großem Charakter, der in der Mannschaft, der in der Kabine ein richtiges Wort hatte, wo jeder stramm stand, wenn er was gesagt hat. Ja, und solche Leute dann zu verlieren, Ramos, einer der besten Verteidiger der Welt. Wenn der dann nicht mehr da ist, dann muss man erstmal einen Ersatz finden. Und wie gesagt, damals, als Puyol in Barcelona aufhörte, hat man das auch direkt gemerkt. Da fehlte dann was. Vergangene Saison hat Real auch dann Cristiano Ronaldo verloren. Und solche Spieler machen dann schon auch auf dem ganz höchsten Niveau den Unterschied aus. Das merkt man einfach. Und aber das ist vielleicht auch gerade so eine Phase, in der Real nicht diese totale Übermannschaft ist. Und das könnte Borussia Chance sein.
Ja, sie waren ja, finde ich, selbst in den Jahren, als die Champions League-Titel gewonnen haben, haben sie nicht irgendwie alles dominiert. Sie haben alles gewonnen, aber es war immer irgendwie so realtypisch irgendwie so. Bis in ein paar Jahren, wo die Bayern einfach immer am Ende dann gewonnen haben. Ja, aber wenn wir jetzt mal so die wertvollsten Spieler durchgehen, also Thibaut Courtois, der Torwart, ist mit 75 Millionen Marktwert der wertvollste. Dann kommt Raphael Varane, der Innenverteidiger-Kollege von Ramos. Und dann haben wir noch Fede Valverde, ein junger Uruguayer mit 70. Casemiro, der Nebenmann von Kroos im Mittelfeld, 65. Eden Hazard, spielt ja bei Real, aber nicht sehr erfolgreich seit er gekommen ist, 60 Millionen, dann Toni Kroos mit 50, der junge Vinicius mit 50, also das ist jetzt natürlich schon noch, klar, eine Liga über Borussia, aber es sind jetzt auch nicht so die dreistelligen Megaspieler dabei, also mit einem dreistelligen Millionenbetrag als Marktwert. Und ja, das zeigt so ein bisschen, gepaart mit dieser Altersstruktur, die jetzt nicht sehr zukunftsträchtig ist, dass Real nicht mit der Stärke nach Gladbach kommt, die sie schon mal verkörpert haben.
Ja, und wie gesagt, das ist einfach die große Chance für Borussia Mönchengladbach, mal wieder einen hinzustellen, wie gegen Real. Und jetzt gehen wir vielleicht wirklich kurz mal in die Geschichte rein. Wir haben ja im letzten Podcast über Inter gesprochen, über das Büchsenwurfspiel. Und jetzt kommt Real Madrid und direkt wieder ein riesiger, großer Strauß von Geschichte. Es gab diese unfassbaren Duelle, die für mich sogar ein ganz wesentlicher Teil des Mythos Borussia sind. In 1976 eben gegen Real Madrid, dieses Spiel dort. Borussia schießt zwei Tore, die nicht anerkannt werden durch Leonardo van der Croft mit seinen Pfiffen. Der ist noch heute die absolute, sagen wir mal, Persona non grata, wenn man es sehr positiv ausdrücken will, bei den Borussen-Fans. Der niederländische Schiedsrichter, Borussia schied dann unbesiegt aus mit zwei Unentschieden. Und dieses Spiel, das hängt einfach nach, das war auch wieder so eins, Günter Netzer spielte da für Real zusammen mit Paul Breitner, das sind einfach so diese Querverbindungen dann da noch und dann natürlich 1985 dieses Spiel, dieses 5:1, das muss man sich vorstellen, im Düsseldorfer Rheinstadion, ich habe es damals im Fernsehen gesehen, man hat gestaunt, Wahnsinnsspiel, Borussia hat wirklich Real Madrid, das war damals auch eine Größe, vielleicht ein schwerfälliger Riese, aber wurde total von der Platte gebügelt und ich habe zuletzt mit Uwe Rahn drüber gesprochen, der sagt, es lief alles, wir konnten machen, es lief einfach durch. Er selbst hat da auch getroffen und großartiges Spiel, vielleicht das Beste der gesamten 80er Jahre oder eins der besten, das Borussia Mönchengladbach jemals gemacht hat. Strömenden
Regen im Düsseldorfer Rheinstadion.
Genau, wir haben über das 7:1 gegen Inter gesprochen, was wegen der Dose annulliert wurde und dieses 5:1 hat Borussia dann selber annulliert, so würde ich es mal formulieren, durch das 0:4 im Rückspiel. Sie haben es tatsächlich geschafft, dieses 5:1.
Es ist halt irgendwie aber Borussia auch dieses bei diesem Wahnsinnsspiel dieses eine Gegentor zu bekommen.
Genau. Was dann den war Unterschied auch noch macht. So ein seltsames Gegentor. Und dieses 0:4, wenn man da jetzt mit den Spielern spricht, die sind da wirklich ins Stadion gegangen, da wurde geschrien, gespuckt, gemacht, getan. Die haben wirklich die Hose voll gehabt und genauso lief dann das Spiel. Ich glaube, Jupp Heynckes hat sich die Seele aus dem Leib geschrien, er war Trainer damals. Es ging nichts. So, und dann war trotzdem eine große Chance da, die ist vergeben worden und dann gab es das 0:1, das 0:2, 0:3 und kurz vor Schluss das 0:4, Schluss aus, vorbei. Madrid war weiter. Madrid feiert das heute noch, diese Geschichte als eine der großen Wiederauferstehungen. Ja, und für Borussia ist es ein Teil des Mythos, dass man eben auch in Schönheit immer wieder gestorben ist als Borussia Mönchengladbach.
Das die ist tragischen ja, Dinge. Wenn man sich das so vor Augen führt, also dieses 5-1, dieses am Ende wertlose, das annullierte 7-1 ja. gegen Inter, ich meine das 12-0 gegen Borussia Dortmund ist ja am Ende auch
in der Chronik gewesen. Steht die Siegniederlage bei dem Spiel. Ja. Wurde jetzt übrigens von Ajax Amsterdam auch mal wieder pulverisiert. Ja. 13-0 in Venlo. Höher, sage ich da nur. Höher, schneller, weiter. Gut, aber zurück zu Real. Ja, was war das für ein Spiel? Und dieses Kosten von großen Siegen, die man sich entweder selber oder da beim 12-0 waren es die Kölner, die 5-0 in Hamburg beim FC St. Pauli gewonnen haben. Dann eben das Büchsenwurfspiel durch eine Blechdose, auch Borussia eigentlich schuldlos. Aber da dieses 0-4 in Madrid, das war, glaube ich, einer der größten Siege und eine der bittersten Niederlagen.
Was wäre jetzt dieser Champions League-Saison aus Pendant? Wahrscheinlich am Dienstag gegen Real zu gewinnen und dann zweimal gegen Donetsk zu verlieren.
Ich glaube, dazu gibt es kein Pendant, weil dieser direkte Vergleich, dieses, das ist einfach nochmal was anderes als so eine Gruppenphase. Das hat eine andere Dimension, das ist wirklich quid pro quo und Madrid hat da einfach auch da die Muskeln spielen lassen. Borussia war in einer Phase, wo man eigentlich gedacht hat, boah, da geht richtig was, auch so überhaupt die 80er Jahre immer wieder international dabei. Und was wäre das gewesen, Real Madrid auszuschalten? Wer weiß, wie so ein Wettbewerb dann weitergeht, was daraus geworden wäre. So aber...
Hat Real nicht dann war es ja davor, als sie gegen den FC im Finale gewonnen haben des UEFA Cups.
So war es dann, Yannick googelt gerade, während ich erzähle ich weiter. So war es dann am Ende ein Anlass für Jupp Heynckes, sich Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten er eigentlich mit Borussia Mönchengladbach hat. Heynckes, der ja später mit Real auch die Champions League gewonnen hat. Ja, und möglicherweise war das einer der Ursprünge seiner Idee, dann doch mal zum FC Bayern zu gehen.
85-86 Real gegen Köln.
Ja, also. Und wer weiß, was gewesen wäre. Vielleicht hätte es ja dann sogar ein kölsches UEFA-Cup-Finale gegeben. Das wäre natürlich auch Geschichte pur gewesen. Aber wie gesagt, nach diesem Aus, Jupp Heynckes da schon drüber nachgedacht, ob Gladbach noch der Verein ist, mit dem er als Trainer wirklich ganz großer werden kann. Er ist dann zum FC Bayern gegangen. Und das sind
gewann
einfach
die Champions League zum ersten Mal mit Real Madrid.
Genau, so ist es. Ja, also von daher, es gibt dann doch irgendwie viele Querverbindungen. Es gab ja sogar schon mal einen Spieler von Real Madrid, der zu Borussia Mönchengladbach kam, Ruben.
Mit einer Schulter aus Glas,
glaube ich. Mit einer gläsernen Schulter.
Aber genau. das war 2004, letztes Bökelberg-Jahr. Und das war ein Spieler, wo man dachte, wow, das sah man zu jener Zeit nicht bei Borussia. Also
nein.
Ein Innenverteidiger, ein sehr feiner Innenverteidiger.
Aber auch knüppelhart, so wie Madrid oft
ein bisschen, also ist jetzt nicht direkt mit Ramos vergleichen, aber für Gladbacher Verhältnisse war das damals ein bisschen das Gefühl, man hätte sich so einen Ramos geholt. Aber ja, er machte wie viele Spiele? Eine Handvoll, wenn überhaupt.
Und das war sehr tragisch. Er hat sich halt ständig die Schulter ausgekugelt und verschwand dann nach einem halben Jahr schon wieder. Es war halt eins so von diesen frühen Leihgeschäften, die Borussia tatsächlich geholfen haben oder hätten helfen sollen. Hans Meyer hat ihn dann als Libero spielen lassen. Das war wirklich Wahnsinn manchmal. Der Kerl stand dann 20 Meter hinter der letzten Linie und hat dann wirklich so einen ganz klassischen Ausputzer gespielt und hat das aber wirklich klasse gemacht. Und damals, was war das für eine Geschichte? Da kam ein Spieler von Real Madrid zu Borussia Mönchengladbach, das kurz vorher noch in der zweiten Liga gespielt hatte, wo völlig andere Dimensionen da gerade unterwegs waren. Also dieser Name Real Madrid ist halt immer riesengroß, egal wann man damit zu tun bekommt. Und ich glaube deswegen nochmal dieses Spiel am Dienstagabend um 21 Uhr im Borussia-Park, das wird schon, also wirklich alleine nur, weil es stattfindet, ein Mega-Highlight sein. Und die Tragik ist natürlich, es findet in der Corona-Zeit, es wird absolut ohne Zuschauer stattfinden.
Was wäre das für ein Abend am Dienstag mit 46.000? Wahrscheinlich eine Choreo.
Das Champions League-Hymne mal gehofft, ja.
Wieder im Borussia-Park. Ich meine, es war schon, ich fand die Champions League-Hymne schon im leeren, hallenden San Siro war schon wieder beeindruckend. Und das ist natürlich immer dieses Sternchen jetzt an dieser Champions League-Gruppenphase, dass das leider Gottes fehlt. Aber umso wichtiger dann das Geschehen auf dem Rasen, an dem ändert sich ja nun mal nicht so viel.
Nein.
Und ja, das kann man sich auf jeden Fall freuen.
Die Spieler werden es auf jeden Fall trotzdem genießen. Also bei allem, aller Traurigkeit über die fehlenden Fans, glaube ich, haben sie trotzdem das Recht, das Spiel in vollen Zügen zu genießen. Ja, und wenn man dann gesehen hat, was bei Inter Mailand möglich war für Borussia Mönchengladbach, es gab ja die Führung bis kurz vor Schluss und eigentlich war es ja dann ein verlorener Sieg, dieses 2:2, warum soll das nicht auch gegen Madrid gelingen? Also Donetsk hat es vorgemacht, wenn man schnell spielt, wenn man wirklich ins Tempo kommt, dann kann man diese doch nicht gerade jugendliche Madrider Mannschaft auf jeden Fall belämmern. Und ja, da glaube ich, liegt auch die Chance für Borussia. Also Marco Rose wird mit Sicherheit viel Speed auf den Platz bringen. Das könnte ich mir vorstellen, um jetzt noch nicht auf die Aufstellung, aber schon mal so auf die Systematik zu kommen.
Ja, aber warum eigentlich nicht? Wir können doch eigentlich auf die Aufstellung zu sprechen kommen. Das ist eine gute Überleitung. Speed, sagst du.
Genau.
So. Wer ist dein Man for Speed?
Ja, also Markus Thuram natürlich. Gut, Patrick Herrmann hat den Mainz gespielt, ist natürlich ein schneller Kerl. Aber ich glaube, dass Jonas Hofmann wieder auf der rechten Seite spielen wird. Und dann ist eben die Frage, die zentrale Rolle, Brel Embolo oder Alassane Player. Einmal der Knipser oder eben der Brecher. Ich plädiere nach wie vor für einen Lars Stindl in der Startelf, auch wenn er nicht der Schnellste ist, aber er kann eben das Spiel schnell machen mit seinen Pässen und hat dann ja auch einiges an Geschwindigkeit um sich herum. Dahinter dann noch Florian Neuhaus, der dann abgesichert von Christoph Kramer immer wieder gut nach vorne gehen kann. Und ja gut, über die Viererkette müssen wir nicht reden. Rami Benzebaini wird wieder reinkommen für Oscar Wendt. Und ich glaube auch, dass Marco Rose wieder über eine Viererkette gehen wird. Natürlich, ja. Die Dreierkette immer eine Alternative, um die bei solchen Mannschaften wie Madrid immer starken Außen doch auch ein bisschen zu binden. Aber selbst in Mailand hat sich Marco Rose dagegen entschieden. Da wäre es von der Art und Weise, wie Inter spielt, wirklich auch eine Maßnahme gewesen. Aber ich glaube, jetzt im Heimspiel ein schönes 4-3-3 mit Lars Stindl auf der 10 und davor. Ich würde fast sogar, ja, Brel Embolo oder Alassane Player.
Ja, ich habe das, also ich habe hier aufgeschrieben tatsächlich und ich habe Embolo anstelle von Player aufgeschrieben,
ich glaub,
weil Player gerade nicht so, ich weiß es nicht.
Da fehlt so ein bisschen der Enthusiasmus, habe ich das Gefühl.
Ja, genau, manchmal kann das ja auch das für den Gegner Trügerische bei ihm sein, dass er dann trotzdem zuschlägt, aber so auch nach der Einwechslung in Mainz nicht so der Faktor gewesen und ich meine, Brel Embolo hatte ja echt ein sehr kompliziertes Spiel in Mainz, also er war präsent, er war da, hat genau körperlich das gebracht, was man von ihm erwartet hat, dann auch abgelegt auf Lars Stindl und das Tor vorbereitet dadurch, aber viele Aktionen, in denen er dann ein bisschen fragwürdig auch bewertet wurde, vielleicht vom Schiedsrichter, machte auf mich den Eindruck, dass ihn das so ein bisschen hat hadern lassen, ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, dann große Chance gehabt, auf der Linie geklärt, irgendwie, es war so ein ständiges Auf und Ab, aber also er fällt auf jeden Fall auf, das konnte man ihm nicht absprechen und dann ist er vielleicht, ist es nicht die Stindl-Embolo-Frage, die wir uns dann stellen für Dienstagabend, sondern eher die Embolo-Player-Frage.
Möglicherweise, wobei man natürlich sagen muss, dass Stindl-Embolo bisher immer so ein bisschen schwierig war, wenn sie zusammen gespielt haben.
Aus dem Endspurt der letzten Saison, als sie dann mussten.
Und daran erinnere ich mich dann auch immer wieder. Und wie gesagt, Lars Stindl ist halt einer, der vielleicht physisch nicht so schnell ist, aber der einfach mit seinen Pässen, mit seiner Spielintelligenz so ein Spiel richtig schnell machen kann. Und er hat ja auch in großen Spielen beim einzigen Champions-League-Sieg im Borussia-Park, dem 4:2 gegen den FC Sevilla, hat er mit seinem Doppelpack wesentlich dazu beigetragen. Ich bleibe dabei, diese Erfahrung, die ist ganz wichtig. Dann eben, wie gesagt, Jonas Hofmann auf rechts, Thuram auf links und Embolo im Zentrum, finde ich eine richtig gute Aufstellung. Der Rest stellt sich ja letztlich von selber auf. Also Rocco Reitz wird jetzt kein Startelf-Kandidat für das Madrid-Spiel sein.
Wahrscheinlich nicht.
Flo Neuhaus wird zurückkehren.
Stevie Leiner ist sowieso gesetzt. Unrotierbar.
Matthias momentan. Ginter, Siegtorschütze in Mainz, generell finde ich einfach als Führungsspieler immer weiter raus. Er wird auch später auf der Pressekonferenz gewesen sein oder sein, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, zum Spiel. Also einer, dessen Wort wirklich Gewicht hat bei Borussia und in der Mannschaft. Also das ist einer, auf den man sich dann auch verlassen kann. Er wird das genießen, auf dieser Bühne zu spielen. Er will ja immer weiterkommen, ist ehrgeizig und klar, das gegen Karim Benzema und Koke OKG da zu spielen, ist natürlich eine Herausforderung. Nico Elvedi, ein bisschen schlafmützig manchmal in Mainz.
Ja, ist halt, das Gegentor, ist irgendwie, das ist halt Nico Elvedi, seit ein paar Jahren. Also wirklich, Romelu Lukaku macht zwar zwei Tore für Inter, aber Ginter und Elvedi, ein blitzsauberes Spiel gegen einen der gefährlichsten Stürmer der Welt momentan. Und dann ist es Jean-Philippe Mateta, der Nico Elvedi Probleme bereitet. In Mainz, aber naja, gut, wenn man jetzt so das Auf und Ab der Kurve nimmt, dann ist es vielleicht wieder ein wacher Abend für ihn am Dienstag im Borussia-Park. Ja, trotzdem müssen wir nicht drüber reden, dass die Innenverteidigung gesetzt ist. Und ich finde beim Thema Tempo, das du ansprichst, wichtig. Bei Real gibt es ja gute Beispiele dafür, dass Tempo auch nicht alles ist mit Toni Kroos und Luka Modric. Also allein das Auge zu haben und diese Antizipation, das ist ja häufig mal so 5 km/h wert einfach, ja, wenn der Kopf einfach schnell ist. Und ja, deswegen ist es nicht alles nur den Speed auf den Rasen zu bringen. Und ja, Lars Stindl kann, denke ich mal, auch mit seinem feinen Fuß und seinem guten Passspiel, seinem guten Direktspiel auch da ein paar km/h wettmachen und muss sich nicht verstecken, was die Startelf-Ambitionen angeht.
Genau, und damit hätten wir die Mannschaft ja eigentlich schon optimal aufgestellt.
Jetzt ist letztendlich doch ein bisschen so, bis auf dann vorne so einzelne Fragen, so ein bisschen die Champions-League-Mannschaft, jetzt habe ich das Gefühl. Ne?
Ja, und das konnte man dann ja am Ende auch in Mainz sehen, dass die dann eben aus der Mannschaft rotiert sind, jetzt geschont werden sollen, weil danach dem Realspiel kommt ja dann direkt der Topspiel-Doppelpack auch in der Bundesliga plus Donetsk dazwischen. Aber gegen RB Leipzig zu Hause wird es ja ähnlich sein. Dann brauchst du auch deine Top-Mannschaft, um bestehen zu können. RB ist ja auch richtig gut drauf. Also von daher, ja, das wird jetzt für die Herrschaften, war es ganz gut, mal in Mainz mal ein Stündchen auf der Tribüne zu sitzen, um mal zu verschnaufen, denn die werden jetzt wirklich gefragt sein. Marco Rose hat in Mainz gesehen, bei der Rotation, er kann mit den ganzen Leuten aus dem Kader richtig was anfangen, er hat Optionen, aber er muss schon auch genau gucken, wer mit wem und wie. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach irgendwie alle in einen Topf, man würfelt und das, was rauskommt, ist dann die Aufstellung. Das ist ein bisschen schwierig. Also er braucht schon gewisse Aspekte im Spiel. Das hat sich in Mainz gezeigt, eben die dann auch zum Rückstand geführt haben. Und ja, da wird er gegen Madrid und Leipzig jetzt natürlich keine großen Kompromisse machen. Das ist klar.
Das ist natürlich interessant. Immerhin sind es 4 Tage dann bis zum Leipzig-Spiel. Also Wolfsburg-Inter waren 4 Tage. Ja, da war ein bisschen Zeit, aber dann jetzt 3 Tage wieder nur bis Mainz und dann 3 Tage bis Real. Also vor Leipzig kann man sich zumindest einen Tag mehr ausruhen. Was das dann heißt, ja, können wir sehr gespannt sein. Also meistens hat Rose dann ja irgendwie so, ja, halt auf die Champions League besonders reagiert. Und aber Leipzig ist jetzt ja auch ein Champions League-Gegner, immerhin Halbfinalist. Das ist Real Madrid nicht.
So ist es. Und was die vergangene Champions League-Saison angeht, war es für Real Madrid eher enttäuschend. Und Leipzig, wie gesagt, war im Halbfinale, hat sich auch da gut verkauft. Und ja, das wird also jetzt mal eine Woche, wo Borussia wirklich richtig sich klar machen kann, wo sie denn steht im Kanon Europa, im Kanon Bundesliga, Topspitze. Und spannende Woche, finde ich gut. Das ist eine Fußballwoche, wie man sie sich wünscht. Auch das Spiel in Mainz. Ich meine, das war ein richtig interessantes, abwechslungsreich spannendes Fußballspiel. Nicht auf hohem spielerischen Niveau natürlich. Dafür hat Borussia sich dann doch zu schwer getan. Und die Mainzer, da merkt man einfach diese komplette Verunsicherung. Aber spannendes Spiel mit wechselnden Führungen, interessante Torszenen, immer wieder Torszenen. Also von daher, wenn jedes Fußballspiel so aussieht, kann man auch damit leben. Jetzt gegen Real. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser Donetsker Sieg in Madrid wirklich für Borussia besonders hilfreich war.
Das ja, gut, ist ja aber so die Frage. Das werden wir dann Dienstag erfahren, ne? Wenn Borussia jetzt natürlich auch irgendwie Nutznießer ist und Reals, ich traue mich gar nicht, Schwäche zu sagen, aber vielleicht nicht unfassbare Überlegenheit dann ausnutzt und punktet, dann ist halt natürlich irgendwie so alles offen. Dann geht es gegen Donetsk darum, okay, setzt man sich wirklich Richtung Weiterkommen fest oder geht es dann doch um Platz 3 oder 4? Boah, ich habe auch keine Ahnung, wie Donetsk gegen Inter spielt. Inter muss reisen, hat am Wochenende dann zum ersten Mal 1-0 gespielt und gewonnen in Italien. Also, boah, da in dieser Gruppe muss man, glaube ich, echt von Spieltag zu Spieltag denken und sehen. Und da kann auch nach 4 Spieltagen, glaube ich, noch alles völlig offen sein.
Was ja dann eigentlich auch perfekt ist, das muss man sagen. Man hätte es vielleicht nicht gedacht zunächst, aber im Grunde kann es natürlich auch so sein, dass diese drei Punkte, die Donetsk jetzt in Madrid geholt hat, einfach Bonuspunkte sind, die Borussia am Ende wehtun. Da kommt es dann auf den direkten Vergleich auch mit Donetsk an. Wir hatten das ja schon so ein bisschen als den direkteren Konkurrenten um Platz 3 ausgemacht. Jetzt mehr ist möglicherweise auch drin für die Gladbacher. Wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Madrid gewinnen, 4 Punkte, dann steht man erstmal ein ganzes Stück vor Real Madrid.
Ja. Und gegen Donetsk musst du eigentlich ja sowieso 4 Punkte holen, um einfach...
Genau, und mit 8, wir hatten ja schon mal so den Schnitt ein bisschen ausgerechnet, den Borussias Champions League erfahrene Spieler haben, das ist 1,22, und wenn man das hochrechnet auf die Spiele, kommt man auf 7 bis 8 Punkte, und ich glaube, das wäre das Minimum, was Borussia braucht, um 3 oder 2 zu schaffen. Jetzt ist es so, dass...
Ja, für 2 wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr.
Ja, ist die Frage. Also, wenn jetzt das so weitergeht, dass das immer wieder... Also, sowohl Real Madrid als auch Inter Mailand werden nicht extrem davon stürmen. Das ist schon mal klar.
Spielen auch zweimal gegeneinander. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
So wird sich das wohl darstellen. Und wenn jetzt einige Unentschieden passieren, dann weiß man gar nicht, ob da jetzt so riesig gepunktet wird. Also von daher, klar, wie immer wird sich im Nachhinein zeigen, was für Borussia jetzt vor- oder nachteilig war. Aber man darf sagen, dürfen sich komplett auf dieses Spiel gegen Real Madrid freuen. Der Druck ist jetzt nicht gigantisch. Ich würde sogar sagen, dass der Druck eher bei Real Madrid liegt, denn die haben wesentlich mehr zu verlieren.
Die sind noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden.
Richtig. Und Marco Rose hat auf jeden Fall weniger zu verlieren als Zinedine Zidane, weil dieser mit 2 Niederlagen zu starten wäre, glaube ich, und das ist ja dann einfach das, was Borussia auch noch von Real unterscheidet. Jede Niederlage von Real Madrid ist im Prinzip ein Weltuntergang. Ja. Egal gegen wen. Jetzt hat man das Klassiko gewonnen, das ist natürlich wieder großartig, aber am Ende setzt man eigentlich, wird in Madrid niemand daran glauben, dass Real Madrid bei Borussia Mönchengladbach verliert. So. Und das ist der Ausgangspunkt, auf den Borussia mit Sicherheit setzen wird. Ja. Denn Madrid muss, es muss. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird da mit Sicherheit auch während des Spiels schon eine gewisse Unruhe und Unsicherheit reinkommen. Eden Hazard wird zurückkehren, offenbar, wird man sehen. Aber ich glaube, er ist gar nicht der Spieler. Dann spielt mal wieder ein Hazard im Borussia-Park möglicherweise, aber es sind halt einfach andere, die da den Ton angeben, so ein Toni Kroos und Luka Modric. Und da wird mit Sicherheit nicht wie gegen Donetsk die halbe Belegschaft auf der Bank sitzen. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ja, bei Real ist ja eigentlich einfach jede Niederlage ist eine Krise. Und wenn es dann 2 in Folge gibt, wie vor dem Klassiko, ist das schon heftig. Und die Gegner nur Cadiz und Donetsk heißen. Ich habe auch mitbekommen, dass sich der Trainer von Donetsk sehr aufgeregt hat, dass es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel halt nur Fragen über das Ligaspiel an Zinedine Zidane gab und der Gegner gar keine Rolle spielte. Mal gespannt, wie das jetzt aussieht nach dem Klassiko, der jetzt auch, wenn wir mal so an die Guardiola-Mourinho-Jahre denken, also es war ja wirklich episch, dieses Duell Messi gegen Ronaldo. Ah, und jetzt gerade so ist so der ganz große Lack, ja, ist ein bisschen ab bei diesem Duell. Es war jetzt auch wirklich kein so inspirierendes Duell. Plätscherte dann nach 2 frühen Toren eine Stunde quasi dahin. Also ja, ist die Aussagekraft auf dieses Duell am Dienstag vielleicht auch begrenzt, außer dass eben Sergio Ramos wieder da ist.
Ja, und ich gehe davon aus, dass er sowie auch Nico Elvedi in der Startelf stehen werden. Wir haben ja schon über die Gladbacher Startelf gesprochen. Die Madrider wird sich sicherlich Zinedine Zidane genau überlegen. Aber nochmal, ich glaube, er wird da schon das Wu ist Wu von Real Madrid im Moment auf den Platz bringen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendeinen Kompromiss machen darf, weil einfach diese Champions-League-Saison auch zu wichtig ist. Er hat ja ohnehin, er hat mehr Champions-League-Titel als spanische Meisterschaften eingefahren. Also 3-2 steht es da. Und also das ist eben das, was zählt. Also spanischer Meister, nun ja, man kennt das ja von Bayern München. Am Ende wird dann über die Champions-League gesprochen. Und darüber definieren sich diese Weltclubs natürlich auch. Und ich glaube, Real hat nach dieser Serie von kurzer Folge 4 Champions-League-Titeln jetzt dann den kürzeren gezogen und da wird mit Sicherheit der Appetit schon wieder groß sein. Und Sergio Ramos zum Beispiel, 34, wird mit Sicherheit auch so viele Titel wie möglich noch einsammeln wollen, bevor er dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, aber irgendwann mit 34 ist man jetzt nicht mehr ganz so weit vom Karriereende entfernt.
Ja, aber ich denke, wenn ich mir diesen Körper anschaue, gehen da bestimmt noch 4, 5 Jahre.
Ja, dann läuft er aber auf seinem Bart rum, wenn er so weitermacht.
das kann sein, vielleicht ergraut er.
Danach sieht er jetzt nicht wirklich aus, aber wir schauen mal. Also auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich glaube ich, und wenn Sie es nur am Fernsehen gucken können, liebe Fans, jeder Gladbacher freuen darf, denn da kommt ein ganz großer des Welt- und Clubfußballs in den Borussia-Park, für das Stadion selber natürlich. Ja, man kann ja immer die Frage stellen, der FC Barcelona war da, jetzt kommt Real Madrid. Also ich glaube, bei allem Respekt vor Barca, aber ich glaube, Real ist dann nochmal die größere Nummer. Es ist einfach so. Das sind die Königlichen. In meinen Augen sind das einfach, klingt das Ganze noch monumentaler.
Ja, wobei, wie gesagt, mit diesem kleinen Haken oder Sternchen dran, dass das vielleicht nicht das dominante Real der vergangenen Jahre ist. Also eine gewisse Verwundbarkeit vielleicht da ist. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nicht so einen auf dicke Hose machen wird in Gladbach, dass man natürlich das irgendwie auch wittert und da seine Chance sucht. Was soll man auch sonst machen? Aber ich meine, als Barca dann vor 4 Jahren da war noch, glaube ich, viel mehr O und A und großes Staunen und wessen Trikot sichert man sich.
Gut, das geht ja nur um das von Marc-André Ter Stegen.
Ja, aber ich meine, Neymar war da, Messi war verletzt und so, und das war irgendwie noch so etwas mehr über den Ding als jetzt Real. Also ich bin da sehr gespannt und sehe Real jetzt auch nicht als den Top-Favoriten so oft auf den Champions League gewinnen, gerade wenn ich mir die Bayern wieder angucke und überhaupt, wenn man so in Europa sich das anschaut, Juve hat viele Punkte schon abgegeben, der FC Liverpool, Barca dümpelt irgendwo im Mittelfeld von La Liga rum, PSG hat die ersten 2 Saisonspiele verloren, also so richtig marschiert da kein Team, selbst die Bayern haben ein Spiel verloren.
Ja, aber die marschieren irgendwie doch.
Ja, irgendwie doch.
Also in Hoffenheim sind sie wahrscheinlich rückwärts marschiert, aber ja, wie auch immer, also es ist Real Madrid. Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach auch immer noch ein klangvoller Name in Europa ist und sicherlich auch für die Madrilenen noch in der Wahrnehmung, eben auch aufgrund der gemeinsamen Geschichte, was ganz anderes ist als Donetsk. Also man wird auch als Real Madrid nicht nach Mönchengladbach fahren und sagen, wo sind wir denn hier, sondern man wird schon wissen, oh, hier gab es mal eine Madrid-Mannschaft, die 1-5 verloren hat, und das wollen wir mit Sicherheit nicht. Also da wird gegenseitiger Respekt da sein, und ich glaube, auch das wird diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken, dass da eben auch Real genau weiß, was da kommt. Marco Rose hat ja auch, und ich glaube, dieses Youth League-Gewinnen ist ja auch etwas, was einen großen internationalen Klang hat. Also da werden alle mit einem großen Respekt ins Spiel gehen, und ich glaube, dass es ein 2-2 wieder gibt.
Naja, das kann ich dir diesmal nicht zustimmen. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, Borussia gewinnt dieses Spiel 2-1.
Damit haben wir dann, das letzte Mal waren die Tipps genauso. Ich hatte für Inter getippt 2-1. Wir schauen und sind gespannt.
Ja. Also entweder geht es immer 2-2 aus, oder ich habe immer recht.
So kann es natürlich auch sein. Das, also ich werde im Stadion sein, ich freue mich auch drauf und hoffe, dass Borussia dort mit einem gewissen Selbstvertrauen antritt. Und das könnte schon der Schlüssel sein.
Mutig und frech, wie es immer heißt.
So ist es. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de